Nach all den Episoden zum Thema Demokratie lüften wir hier im Podcast einmal so ein bisschen durch und es passt ja irgendwie auch, denn die Schulen in ganz Deutschland haben Sommerferien, wir hatten schon mehrere Hitzewellen und mein Mailfach verrät es auch, es ist Urlaubszeit. Wir sind also mittendrin im Sommer. Passenderweise gibt's auch ein neues Brand 1 Magazin mit dem Thema Tourismus. Denn die Corona-Delle in der Reisebranche, die ist lange vorbei. Die Deutschen reisen wieder deutlich mehr. Laut Statistischem Bundesamt lag die Zahl der Flüge, die 2024 von Deutschland ins Ausland gegangen ist, nur noch knapp unter dem Vor-Corona-Niveau. Gleichzeitig ist aber auch die Zahl der Klagen von Fluggästen gestiegen. Da geht es um verspätete oder auch komplett ausgefallene Flüge zum Beispiel. Wir gucken in dieser Episode mal genauer auf die rechtlichen Aspekte des Reisens, von Pauschal über Individualreise bis hin zu den skurrilsten Klagen. Aber bitte keine Beschwerden über mich, Christian Bollert, oder über unseren gemeinsamen Podcast.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Im vergangenen Jahr sind laut Deutschem Richterbund etwas mehr als 130.000 Fluggastklagen eingereicht worden. Das sind nochmal mehrere tausend mehr als im Vorjahr. Sind wir also nicht nur wieder reiselustiger, sondern vielleicht auch streit- und klagelustiger geworden? Ein Teil der Erklärung liefern Online-Portale wie Flightride oder Fairplane, die es uns als Verbrauchern ziemlich einfach machen, für unsere Ansprüche zu kämpfen. Neben Fluggastrechten gibt es aber noch viele weitere Aspekte wie Lärm am Urlaubsort oder Regen im Regenwald, die durchaus zu Klagen führen können. Ansgar Staudinger ist ein absoluter Auskenner in Sachen Reiserecht, denn er ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Reiserecht, in der Verbraucherschutzverbände und auch Tourismusanbieter vertreten sind. Außerdem leitet er an der Universität Bielefeld den Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Internationales Privat-, Verfahrens- und Wirtschaftsrecht und daneben ist er auch noch Mitherausgeber verschiedenster Fachzeitschriften zum Reiserecht und zum Verkehrsrecht. Ich freue mich also, dass er hier im Brand 1 Podcast zu Gast ist und ich sage Hallo und herzlich willkommen, Herr Staudinger.
Ja, ich sage auch Hallo und herzlich willkommen hier aus Bielefeld, aus der Stadt, die es ja eigentlich nicht gibt und freue mich auf das Gespräch.
Schön, dass es Sie gibt auf jeden Fall. Und dann bleiben wir doch mal beim Beispiel mit der wachsenden Zahl an Fluggastklagen. Da haben wir ja automatisierte Prozesse, manche sprechen sogar direkt von KI, die, ich sag mal, das Ganze auch ein bisschen befeuern, oder?
Ja, bei einer annullierten Maschine oder einem verspäteten Flug sprechen wir ja auch eben von vielen, die es dann betrifft. Und einige Anbieter am Markt haben durch Softwareprogramme und dann letztlich KI gestützt eben Mechanismen entwickelt, mit deren Hilfe es dann auch leicht ist, standardisiert Ansprüche durchzusetzen. Und so ist es verständlich, dass eben auch die Kunden versuchen, ihre Rechte durchzusetzen. Wer noch eine Rechtsschutzversicherung möglicherweise auch hinter sich, also als Verstärkung weiß, der ist da vielleicht auch insgesamt klagefreudiger.
Mal zugespitzt, früher hätte sich das wahrscheinlich aber trotzdem nicht gelohnt für eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt.
Ja, die Streitwerte sind nicht hoch und daher ist es verständlich, warum Legal Tech Unternehmen und solche Dienstleister, die das dann eben in einer gewissen Art und Weise als Masseverfahren betreiben, ein gutes Geschäft eben hier auch sehen. Der einzelne Anwalt, der dann letztlich einen einen und einzigen Mandanten in seiner Kanzlei hat, für den rechnet sich es nicht unbedingt, irgendein Fall mit Fluggastrechten zu betreiben.
Was ich persönlich ganz spannend finde, ist, dass auch auf der anderen Seite, also die Justiz wiederum, auch auf automatisierte Systeme gesetzt wird. Also ist es durchaus plausibel, wenn man das weiterdenkt, dass da bald schon, ich sag mal, Maschinen miteinander über die Entschädigung bei beispielsweise verspäteten Flügen verhandeln?
Ja, das klingt jetzt so ein bisschen nach Science-Fiction, aber es ist richtig, dass auch die Justiz versucht, die Verfahren, die sich standardisieren lassen, so ein bisschen umzustellen, also ein bisschen auch weniger Personal dort einzubinden, auch wenn ich am Ende kein großer Freund bin, die vor allen Dingen komplexeren Fälle, die eben sich doch auch im Detail unterscheiden, da muss dann auch nochmal der Mensch, also dieses letzte Wort als Richter und Richter haben. Also noch sehe ich das nicht ganz als entmenschlichtes Verfahren, aber klar, Anbieter auf der einen Seite, also auf der Klägerseite, treten da schon mit KI an und die Justiz hat dementsprechend auch so ein bisschen jetzt die Losung auszugeben, dass bestimmte Rechtsgebiete sich auch eignen für den Einsatz von mehr Technik und KI und dazu zählt sicherlich der Bereich Fluggastrechte.
Und das heißt, es könnte schon so sein, ich sag mal, dass zumindest bis zu einem gewissen Grad das vorbereitet wird und dann immer nochmal ein Mensch drüber guckt und sagt, ja, okay, schicken wir so ab oder nicht?
Das ist denkbar, genau. Die Letztkontrolle sollte da auch immer dem Juristen und der Juristin obliegen in der Justiz. Und vielleicht ist es aber auch klug, an der Stelle nochmal darauf hinzuweisen. Letztlich versucht natürlich die Justiz auch, sich zu entlasten. Und da ist natürlich sehr hilfreich, auch wenn man gleich außergerichtlich versucht, Verfahren beizulegen. Und das wiederum geschieht natürlich auch effizient durch Schlichtungsstellen in Berlin etwa, wenn man da dann sogar ohne Anwaltszwang sich eben an diese Schlichtungsstelle für Reise und Verkehr hinwenden kann, dann mag es sein, dass man schon außergerichtlich eine Lösung mit dem Luftbeförderer erzielt, ohne dass überhaupt die Justiz eingebunden wird. Denn das muss man auch bedenken, Gerichtsverfahren sind selten für uns volkswirtschaftlich wirklich kostendeckend.
Das klingt ja aber auch so, ich sag mal, als ob das nicht ganz so spektakulär wäre, sich da beispielsweise an die Schlichtungsstelle Reise zu wenden, aber gleichzeitig vielleicht eine ganz gute Idee.
Ja, das ist schon ein Verfahren, was es seit vielen Jahren gibt und da machen nicht nur deutsche Airliner mit, sondern auch ausländische. Und die Idee ist tatsächlich, finde ich, ganz bestechend. Man kann sich dann als Kunde, nachdem man einen ersten Anlauf ohne Erfolg bei seinem Luftbeförderer unternommen hat, dann an diese Schlichtungsstelle wenden und das geht, ohne dass ich eben einen Anwalt hinzuziehen muss. Und dann wird geprüft, neutral von dieser Schlichtungsstelle, ob da etwa wegen eines Ausfalls oder einer Ankunftsverspätung irgendeine Ausgleichszahlung zu leisten ist. Und der Mehrwert für den Kunden ist, dass der Airliner sich auf jeden Fall diesem Spruch unterstellt. Also das heißt, er akzeptiert das, was die Schlichtungsstelle im Grunde genommen als Lösung vorschlägt. Der Kunde ist auf der anderen Seite nicht diesem nämlich Entscheid dann in dieser Weise unterstellt. Er kann ihn annehmen, er kann aber auch sagen, ich bin damit nicht einverstanden und zieht dann nochmal eben in die wirkliche Schlacht, also geht dann vors Gericht.
Das ist ja aber wirklich schon ein echter Vorteil, dass die Airliner gesagt haben, ja, wir hören auf diesen Schlichtungsspruch.
Ja, ich glaube, das ist nicht nur pure Menschenfreundlichkeit, sondern die Airliner wissen natürlich, dass wenn der Kunde möglicherweise sehr früh, nachdem er frustriert ist, sich an einen Anwalt wendet, der dann wiederum auch noch direkt eine Klage erhebt, dann droht ja beim Verlust des Prozesses nicht nur, dass die Airline zahlen muss, sondern dann kommen möglicherweise auch noch obendrauf Kosten. Und deswegen ist, glaube ich, dieser Weg der außergerichtlichen Streitbeilegung ist auch so ein bisschen ein Mehrwert und Vorteil natürlich für die Anbieter. Und dementsprechend ist das sehr rational und ökonomisch, dass die sich da sehr früh eben eingebracht haben in dieses System und sich einseitig, ich sage jetzt mal, diesem Lösungsvorschlag unterstellen.
Ansgar Staudinger, der als Professor der Juristischen Fakultät der Universität Bielefeld zum Reise- und Verkehrsrecht forscht, im Gespräch hier beim Podcast Radio Detektor FM. Und wir sprechen in dieser Folge noch eingehender darüber, weshalb die manchmal so belächelte Pauschalreise vielleicht doch ziemlich attraktiv sein kann. Herr Staudinger, Sie selbst haben es auch schon häufiger gesagt, Sie sind ein Fan der Pauschalreise. Warum?
Ja, in der Tat sind wir, wenn ich jetzt von wir spreche, also als Familie mit Frau und Kindern doch einige Male als Pauschalreisetouristen dann unterwegs gewesen in der Welt. Und für mich hat die Pauschalreise so ein bisschen eben einen Mehrwert darin, dass ich aus einer Hand von einem Veranstalter, das sind ja in der Regel dann hier in Deutschland ansässige Veranstalter, eben ein ganzes Paket erwerbe. Das beginnt dann bei Rail and Fly halt mit dem Zug hin zum Flug und dann habe ich die Luftbeförderung im Paket integriert. Es geht weiter mit Shuttle-Leistungen hin in die Hotel- oder Clubanlage, Exkursion und das Ganze auch wieder retour. Und für mich juristisch ist dann eben das gute Gefühl, ich habe einen einzigen Ansprechpartner, der für alle diese einzelnen Bausteine auch die Verantwortung trägt Und ich habe eben nicht eine ganze Vielzahl von Einzelverträgen abgeschlossen, erst mit der Bahn, dann mit irgendeiner französischen Airline, vielleicht dann direkt in Namibia mit irgendeinem Hotelier. Und dieses, was die Pauschalreise kann, zeigt sich dann letztlich gerade auch in der Krise, wenn Menschen in Situationen gelangen. Das mag durch Extremwetterlagen passieren oder bis hin auch möglicherweise mal durch die Insolvenz eines Veranstalters. Dann zeigt sich letztlich, warum Pauschalreise dieses Rundum-Sorglos-Paket ist, dieser Goldstandard ist.
Das heißt ja aber andersrum auch, mal zugespitzt vielleicht, mir alles selber zusammenzuklicken und überall den billigsten Preis rauszusuchen, ist am Ende nicht unbedingt die günstigste Variante.
Ja, es ist auf den ersten Blick, wer jetzt internetaffin und preisgetrieben ist, natürlich möglich, sich, wenn ich jeweils direkt eben ein günstiges Ticket schieße von einem Airliner und eben vielleicht auch in Nepal direkt das Hotel buche, dann sind diese einzelnen Posten in der Gesamtsumme vielleicht immer noch unter dem, was eben der Pauschalreisepreis ausmacht. Nur was oft übersehen wird, ist, wenn ich eben das Hotel in Kathmandu direkt buche, dann habe ich leider in einem Worst-Case-Szenario, was beispielsweise auftritt, das Hotel hat zig Mängel, dann stehe ich letztlich vor dem Phänomen, dass ich einen Vertrag geschlossen habe, der vielleicht dem Recht von Nepal untersteht und ich müsste meine Ansprüche auch noch dann in Kathmandu gerichtlich durchsetzen. Habe ich hingegen eine Pauschalreise gebucht und der Reiseveranstalter ist in Deutschland ansässig, dann habe ich deutsches Recht auf meiner Seite und kann auf kurzem Wege mich auch hier dann vor die Justiz wenden, um meine Ansprüche durchzusetzen. Das preist man aber vorher nicht ein, weil es denkt ja kein Mensch bei der Buchung seiner Einzelleistung daran, dass es irgendwo mal ein Problem geben könnte.
Also in dem Fall wäre es dann wirklich so, ich sag mal, wenn ich es beim Pauschalveranstalter buche, dann habe ich dieselben Rechte, als wenn ich in Kassel ein Hotel buche wie in Kathmandu, aber wenn ich es in Kathmandu selber auf eigene Faust, dann ja, wird es schwieriger.
Genau, so ist es. Denn tatsächlich, wenn ich Einzelleistungen buche wie eine Übernachtung, das mag eben beispielsweise das Hotel sein oder auch ein Ferienapartment und das sind halt dann ausländische Anbieter in einem anderen Mitglied oder gar Drittstaat jetzt wie in Nepal, dann muss ich eben genauer hingucken, was aber Nicht-Juristen ja gar nicht tun. Ja, welchem Recht untersteht denn dann eigentlich diese Buchung des Hotels oder des Apartments? Und ich glaube, dass viele Laien auch einem Phänomen unterliegen. Nun bucht man ja nicht wirklich stets unmittelbar bei dem Hotelier, sondern nutzt ja sogenannte Vermittlerportale. Und da sind ja große Anbieter wie Booking.com oder andere, die ich natürlich bequem von zu Hause aus nutze, um dann zum Beispiel vermittelt zu werden an den Hotelier im Ausland oder an den Ferienhausanbieter. Und viele Laien verstehen nicht, dass eben das Portal letztlich nichts anderes ist als in der analogen Welt eben das Reisebüro. Das heißt, das ist der Vermittler und mein eigentlicher Vertragspartner, der Hauptvertragspartner ist dann halt wieder der Hotelier in Kathmandu. Und die Fehlvorstellung kommt eben dadurch auf, dass ich das Ganze zu Hause betreibe, bequem auf dem Sofa sitze und sehe jetzt irgendwie ein Vermittlungsportal mit einer deutschen Homepage und das verstellt für viele den Blick, was sie eigentlich letztlich über die Vermittlung dort einkaufen.
Also sie, ich sag mal, fordern von uns allen ein bisschen mehr hinzuschauen, wenn es um, ich nenne jetzt einfach mal ein paar Namen, sie haben Booking genannt, HRS, Opodo, Airbnb und so geht, Expedia, ja.
Expedia, genau. Das ist richtig. Das sind letztlich eben, um das mal einfach auszudrücken, virtuelle Anbieter, die mich an die Hand nehmen und mit einer anderen Vertragspartei zusammenbringen und dann ziehen die sich aber auch zurück. Und wenn eben das Hotel in Kathmandu nicht das hat, was mir eigentlich versprochen wurde, dann brauche ich mich diesbezüglich nicht an Booking.com, Expedia etc. zu wenden, sondern das muss ich dann mit meinem Vertragspartner ausmachen. Und auch muss man sehen, in der heutigen Weltlage nimmt man das Thema Extremwetter, nimmt man weitere Themen. Sicherlich hat jeder noch die Pandemie vor Augen, aber auch jetzt wieder aktuell terroristische Anschläge, Bürgerkriege. Dann sind das alles Krisensituationen, wo man sich ja auch kurz fragen muss, wie ist es denn dann eigentlich in einer Notlage, wer holt mich dann zurück? Das ist ja auch nochmal ein Thema, über das viele nicht nachdenken. Wenn man dann aber mal die Waldbrände nimmt, jetzt gerade Rhodos etwa, wo zigtausende Menschen evakuiert werden mussten, oder im letzten Jahr, klar, durch Insolvenzen wie FDI, was passiert denn dann eigentlich mit mir, wenn ich in Hurghada in Ägypten als Pauschalreisetourist bin? Und da kann man festhalten, ist der Reiseveranstalter oder wenn er insolvent geht, ein Reisesicherungsfonds, der sichere starke Partner, dass ich sowohl aus Rhodos als auch als Tourist in Hurghada nach Hause gebracht werde. Wenn ich aber Individualtourist bin, sieht das ganz anders aus. Da muss ich dann meine, ich sag jetzt mal, Rückreise mit allem drum und dran möglicherweise selbst organisieren. Und das in der Fremde, wo ich vielleicht nicht mal Sprachkompetenz habe.
Ja, und auch da muss man ganz klar sagen, die ja oft, ich sag mal, so ein bisschen belächelte Pauschalreise hat da offensichtlich wirklich große Vorteile. Bleiben wir mal beim Beispiel Kathmandu, was Sie jetzt so ein bisschen aufgemacht haben. Also ein Beispiel wäre dann sicher auch ein Erdbeben vor Ort. Zum Beispiel, da würde jetzt man als Pauschalreisetourist zurückgebracht werden. Aber wenn ich jetzt hier ganz individuell als Rucksackreisender, der sich alles selber zusammengeklickert hat, dann stehe ich da.
Genau, also es gibt eigentlich die zwei Szenarien, die das sehr deutlich machen. Ich buche mir den Flug individuell und ich buche mir das Hotel in Kathmandu individuell. Beginnen wir mit Szenario 1. Mich fliegt der Airliner nicht, die Maschine fällt aus. Jetzt wartet aber der Hotelier auf mich und der sieht auch gar nicht ein, wenn ich ihm sage, ja, Entschuldigung, ich komme ja gar nicht hin zu dir, weil eine Airline mich nicht dorthin fliegt. Das ist ihm dort, dem Hotelier, schnurzpiep egal. Habe ich hingegen Flug und Hotel aus einer Hand eines Reiseveranstalters hier aus Deutschland gebucht, dann hat er mehr als Verständnis dafür, denn er hat ja beides in Kombination mir verkauft, dass wenn er mich nicht dorthin befördert, ich auch das Hotel nicht nutzen kann. Und ihr zweites Szenario ist eben auch ein wichtiges, wenn ich dann in einem Hotel bin und das hatten wir in Nepal, irgendwelche, ich sage jetzt mal Überschwemmungen, ein Erdrutsch oder Erdbeben, dann ist letztlich natürlich der Hotelier nur verantwortlich dafür, dass er mir Bett und Logis dort stellt, aber zum Beispiel die Rückführung nach Hause, die Repatriierung schuldet er natürlich nicht. Ein Reiseveranstalter hat ganz klar die Verpflichtung, den Kunden dann wieder safe nach Hause zu bringen. Sei es dann mit einem anderen Transportmittel, es kann sein, dass das über eine andere Route nur geht, sei es, dass noch sogar eine Zwischenübernachtung anfällt. Das muss alles der Reiseveranstalter organisieren und auch selbst finanziell tragen.
Ohne jetzt zu tief in die juristischen Details einsteigen zu wollen, aber ich bin über einen Begriff gestolpert, der auch direkt damit was zu tun hat, und zwar der goldene Reiserücktritt. Was ist denn das?
Ja, der goldene Reiserücktritt, so habe ich den mal bezeichnet, hat auch was mit Pauschalreiserecht zu tun. Und zwar, wenn Sie den Vertrag schließen, dann ist das ja möglicherweise oft Wochen oder gar Monate, bevor Sie die Reise wirklich faktisch antreten. Das ist ja auch so ein bisschen der Zug der Zeit. Wenn man an den Frühbucherrabatt denkt, da schließen ja sehr viele schon einen Vertrag über den Sommerurlaub. Den Vertrag haben aber viele ja schon im Januar geschlossen oder gar letztes Jahr. So, und wenn jetzt im Laufe, dann nachdem der Vertrag geschlossen wurde, sich die Welt verändert, und das war zum Beispiel die Zeit, als die Pandemie aufkam, da wird man so ein bisschen unlustig und möchte auch jetzt vielleicht gar nicht dann in einigen Wochen oder Monaten die Reise antreten. Und dafür gibt es den sogenannten Rücktritt. Und der Rücktritt löst eben den Effekt aus, dass ich dem Reiseveranstalter sage, du, ich habe es mir anders überlegt, ich möchte nicht aufs Kreuzfahrtschiff, ich möchte nicht in den Flieger steigen, ich will lieber zu Hause bleiben. Und jetzt ist das Besondere, dass dadurch erst einmal der Reisepreis ausfällt, das heißt, dann darf der Veranstalter letztlich kein Geld nehmen. Oft hat man ja schon bei Buchung eine gewisse Anzahlung geleistet und 4 Wochen vor dann wirklich im Reiseantritt die Schlusszahlung. Jetzt ist aber die Frage, muss er das alles zurückbezahlen? Und da gibt es beim Rücktritt den Effekt, dass eigentlich er eine gewisse Stornogebühr verlangen kann. Nur nicht beim sogenannten goldenen Rücktritt. Und das ist der Fall, wenn ich zurücktrete, und zwar weil im Zielgebiet, dort wo ich also Urlaub verbringen will oder auf dem Weg dorthin, ein unvermeidbarer, außergewöhnlicher Umstand diese Reise erheblich beeinträchtigt. Jetzt werden Sie sich oder die Zuhörer fragen, ja, was sind denn unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände? Nun, das sind eigentlich all die Phänomene, auf die der Veranstalter, aber auch der Kunde keinen Einfluss hat, wie Pandemie oder Wetterkrisen, das heißt Überschwemmungen, Starkregen, Waldbrände, terroristische Anschläge etc. All diese Situationen sind also für den Kunden die Möglichkeit zu sagen, adieu, ich will die Reise nicht antreten. Und für den Reiseveranstalter ergibt sich daraus das Bittere, dass nun der Kunde nicht nur adieu sagt, sondern er muss ihm das gesamte bis dahin geleistete Geld zurückzahlen. Und zwar binnen 14 Tage allerspätestens. Er darf ihm auch keinen Zwangsgutschein dann überlassen und deswegen ist das ein goldener Rücktritt, der eigentlich merkwürdig erscheint, weil doch für die Pandemie oder jetzt solche Wetterlagen wie jetzt auch die Waldbrände kann ja eigentlich keiner der beiden Parteien etwas und trotzdem ist die Wertung des Pauschalreiserechtes, dass wirtschaftlich der Kunde den goldenen Rücktritt hat und der andere muss letztlich in den sauren Apfel beißen und ihm das Geld zurückzahlen.
Das sind auf jeden Fall Verbrauchervorteile, die, glaube ich, viele gar nicht so auf dem Zettel haben. Der Reiserechtsexperte Ansgar Staudinger hier im Gespräch im Brand 1 Podcast. Und wir sprechen noch über die veränderten Ansprüche auch von uns Reisenden. Denn da haben Social Media und Bewertungsportale doch so ihre Spuren hinterlassen. Herr Staudinger, Sie sprechen in der Brand 1 von einer die anderen sind Schuldhaltung. Was meinen Sie denn damit?
Ja, man kann in den letzten Jahren eigentlich so einen Trend ausmachen, dass wenn mir irgendetwas passiert im Urlaub, und das mag vielleicht auch gar nicht nur den Urlaub betreffen, man eigentlich selten in den Spiegel guckt und sagt, naja, also komm, da musst du dich mal in deine eigene Nase packen, da warst du halt unvorsichtig oder vielleicht ungeschickt im Handling, vielleicht um da in die Hängematte auf dem Balkon deines Kreuzfahrtschiffes zu kommen. Nein, heute ist der Trend eher, da muss doch ein anderer für Verantwortung tragen. Also wie man immer sprachlich unschön sagt, in Schuld sein. Und dann sucht man irgendwen und dann ist schnell der Reiseveranstalter im Fokus, den man vorhält, du hast mich nicht ausreichend informiert, vorab gewarnt oder man wittert hier und da schnell einen Reisemangel. Das meine ich mit dem, man ist selten bereit, eigentlich den Fehler bei sich selbst zu suchen.
Und das sind dann so diese skurrilen Fälle, die Sie auch so angedeutet haben jetzt. Jemand ist nicht richtig in die Hängematte gekommen und sagt, das hätte irgendwie das Kreuzfahrtunternehmen besser machen müssen. Ich hätte erstmal eine Schulung bekommen müssen, wie ich in die Hängematte einsteige. Oder Leute, die wohl ernsthaft sagen, hey, Regen im Regenwald habe ich nicht erwartet und solche Geschichten.
Richtig, es gibt also einerseits das richtige Gefühl ja auch, ich will Verantwortung delegieren, deswegen nehme ich ja auch dieses Rundum-Sorglos-Paket als Pauschalreisetourist. Aber das kann nicht im Extremfall dazu führen, dass ich eigentlich auf mich selbst gar nicht mehr achte und auch nicht eigene Defizite dann bereit bin, mal als solche anzuerkennen. Und das, was Sie jetzt angesprochen haben, auch, wir haben ein Internet, was es eigentlich 24 Stunden ermöglicht, sich sehr, sehr detailliert auch mal einzulesen und Informationen zu verschaffen. Und gleichwohl gibt es den ein oder anderen Kunden, der dann überrascht ist, dass er beispielsweise im Regenwald doch dann auch Funktionskleidung dabei haben sollte, denn da kann es halt auch mal regnen. Und all dieses führt eher dazu, dass man so ein Stück weit den Eindruck hat, dass ungeachtet der besseren Informationslage der Kunde einfach sich kaum mehr selbst aufschlauen will. Und da muss man dann ja auch eine Grenze ziehen zwischen dem, was noch alles der Veranstalter zu Recht vielleicht an Informationen geben muss, aber wo man vielleicht auch sagen kann, naja, also ein Stück weit muss auch ein erwachsener Kunde sich mal vor Augen führen, was heißt jetzt eine Exkursion im Regenwald, was brauche ich da für passende Reisekleidung?
Und dass der Pool möglicherweise nicht immer aussieht wie Sonnenuntergang und schön bearbeitet.
Ja, das ist natürlich die Kehrseite. Also man muss auch sagen, die Reiseveranstalter sind natürlich auch angehalten, damit also auch kritischen Blick mal auf ihre eigenen vollmundigen Ankündigungen zu schauen. Denn klar, wer zu viel verspricht, sei es durch Texte in Katalogen oder auf Homepages, sei es auch durch Bildmaterial, der muss sich dann auch nicht wundern, wenn er daran gemessen wird. Das ist so ein bisschen natürlich auch die Wahrheit, dass wer die Erwartungshaltung schürt, der muss auch damit leben, dass er hinterher, so wie wir juristisch sagen, an der Sollbeschaffenheit gemessen wird. Wie sollte eigentlich der Pool aussehen und wie sieht dann die Ist-Beschaffenheit, also die Realität, aus? Das kann dann auch zum Bumerang werden.
Gibt es eigentlich in Ihrer jahrelangen Erfahrung irgendeinen Fall, wo Sie sagen, oh Gott, das habe ich bis heute nicht so richtig verstanden, dass da jemand ernsthaft versucht hat, dagegen zu klagen?
Naja, für mich ist schon der Fall mit der Hängematte ein Paradebeispiel dafür, dass zu Recht und muss man auch sagen, meines Erachtens Gottlob, ein Gericht gesagt hat, also er sieht nicht einen Reiseveranstalter, hier einen Kreuzfahrtanbieter in der Pflicht, zunächst noch, wie wir das ja alle kennen, dem Kunden eine Einweisung zu geben, wie er in die Hängematte ein- und aussteigt. So, das ist vielleicht beim Anlegen von bestimmter Sicherheitstechnik vielleicht noch anders, dass man sagt, so eine Rettungsweste, das wird eben vorher geprobt, aber man muss irgendwie schon auch von einem durchschnittlichen Reisenden erwarten, dass er schafft, in so eine Hängematte zu kommen oder nicht. Also ansonsten droht ja irgendwann so ein Overload an Informationen und dementsprechend ist dann auch eine Hängematte nicht mangelhaft, wenn ich da möglicherweise herausfalle und mich verletze. Und da, glaube ich, ist eben so ein bisschen dieser Trend auch auszumachen. Man hätte sich früher alle möglichen Geschichten einfallen lassen, wenn man darauf angesprochen worden wäre, Mensch, du gehst aber sehr gramgebeugt, was ist denn passiert? Kaum eine hätte dann vielleicht vor vielen Jahren gesagt, du, ich bin ehrlich, ich bin aus der Hängematte gefallen. Das wäre irgendwie für die Street Credibility nicht positiv gewesen. Heute versucht man doch vielleicht dann nochmal und gestärkt durch eine Rechtsschutzversicherung aus so einem Vorfall Kapital zu schlagen. Und das ist für mich schon ein Beispiel, dass es überzogen ist. Es gibt andere Bereiche, da kann man sich dann drüber streiten. Müssen eigentlich heute auch jüngere Menschen wissen, dass Dubai halt nicht Europa ist, auch wenn man das ständig da in seinem Wohnzimmer natürlich ausmachen kann, wie die Influencer in Dubai leben. Aber muss dann jetzt der Reiseveranstalter erklären, dass ich nicht nach Dubai komme ohne einen Reisepass? Da merkt man auch so einen Generationswechsel. Viele junge Menschen haben vielleicht Geografiekenntnisse, die sind sehr bescheiden und sagen sich, Mensch, ich gucke ständig irgendwie auf TV irgendwas über Dubai. Vielleicht reicht auch der Personalausweis, um dahin zu kommen. Und dahingehend merkt man, dass eben die Reiseveranstalter also ein gesundes Augenmaß brauchen. Wo ist der Kunde abzuholen? Was weiß er über das Land, wo er hinfliegt? Und was weiß er nicht? Und das ist leider immer in einer bestimmten Art und Weise, habe ich den Eindruck, die Menschen reisen immer weiter in die Ferne, auch unsere Best-Ager in immer entlegene Gegenden, aber wissen eigentlich, ob schon das sehr einfach wäre, über die Länder oft nicht wirklich viel.
Ich höre da einen kleinen Wunsch zur, wie haben Sie es genannt, Aufschlauung raus.
Ja, das stimmt. Der Mensch sollte auch für sich selbst Verantwortung tragen und auch so ein bisschen, das ist natürlich das Trügerische, wer mit der Pauschalreise unterwegs ist, der reist ja auch, was auch gewünscht und gewollt ist, wie so unter einer Käseglocke und hat da einen Schutzstandard mit im Reisegepäck. Aber nochmal zurück zu dem Beispiel, ich muss mir dann schon mal die Karten vorlegen, mit welcher Regenjacke komme ich denn jetzt wirklich in Ecuador durch den Regenwald.
Das sagt Ansgar Staudinger im Brand 1 Podcast und ich danke sehr für die Einblicke und das Gespräch.
Dankeschön.
Und noch mehr Fakten und Skurrilitäten von und mit Ansgar Staudinger gibt's in der aktuellen Brand 1 mit dem Schwerpunkt Tourismus. Link zum Artikel und zur aktuellen Ausgabe in den Shownotes, ist klar, ist Ehrensache. Damit erstmal genug von Urlaubsgeschichten. Wovon wir aber nicht genug bekommen können, sind eure Veränderungsgeschichten. Vielleicht auch, weil sie nicht justiziabel sind. Ihr habt eine krasse Wende in eurem Berufsleben hingelegt oder ihr macht heute in eurem Job etwas grundlegend anders. dann schickt uns eine Sprachnachricht an podcast@brand1.de. Vielleicht hört ihr eure Geschichte dann schon bald hier in diesem Podcast. Eine hörenswerte Geschichte, egal ob im Flugzeug, im Auto oder am passendsten vielleicht in der Bahn, ist Teurer Fahren, unser Storytelling-Podcast von Detektor FM zur Krise der Deutschen Bahn. Ein absoluter Tipp für diesen Sommer und mittlerweile kann man auch wirklich alle Episoden am Stück hören, sozusagen bingen, wie man wohl so sagen würde. Und natürlich könnt ihr auch ältere Folgen des Brand 1 Podcasts nachhören, auch bingen im übertragenen Sinne. Folgt uns dafür einfach in der Podcast-App eurer Wahl. Immer freitags erscheint eine neue Episode und so soll es auch nächste Woche sein. In diesem Sinne, kommt gut durch diese sommerlichen Tage und von mir aus gern bis nächste Woche.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.